Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wir blicken auf das wärmste Jahr in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen zurück. Also 2023 hat uns nochmal gezeigt, wie wichtig und dringend es ist, schnell und effizient unser Klima zu bewahren. Wie? Das wissen wir. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Umweltökonomin Claudia Kempfert hier im Podcast sagte, wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Und wir haben noch ein großes Problem, das sozusagen über allem schwebt, nämlich ein Finanzierungsproblem. Wer bezahlt die Investitionen in den Klimaschutz, in die Energiewende, die Wärmewende, die Verkehrswende? Bis zum Ende des Jahrzehntes fehlen etwa 24,6 Billionen Euro an Klimainvestitionen. Das hat die KfW-Bank berechnet. Kurz zur Erinnerung, 1 Billion sind 1000 Milliarden. Jetzt wird also klar, wem neben den Unternehmen und der Politik auch nochmal besonders viel Verantwortung zukommt, nämlich der Finanzwirtschaft. Banken können zu Treibern des Transformationsprozesses werden. Und ich freue mich heute, mit dem Chief Sustainability Officer der Deutschen Bank zu sprechen. Also die Deutsche Bank ist das größte Kreditinstitut in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen, Jörg Eigendorf.
Hallo, Frau Backhaus, ich grüße Sie.
Herr Eigendorf, vielleicht erklären Sie zum Einstieg erst einmal, welche Aufgaben Sie als Chief Sustainability Officer bei der Deutschen Bank übernehmen.
Schöne Frage am Anfang. Es ist so, dass ich die Strategieverantwortung für Nachhaltigkeit habe in der Deutschen Bank und das über die einzelnen Divisionen, über die einzelnen Regionen und auch die Infrastruktureinheiten hinweg. Das heißt, meine Hauptaufgabe ist es, die Strategie zu entwickeln mit einem kleinen Strategieteam, dann die Umsetzung zu überwachen mit einem Team, das man ein großes Projektmanagement Office nennen kann. Und in meinem Bereich ist dann auch noch die ganzen Richtlinien, die wir schreiben und die Einhaltung dieser Richtlinien, nämlich wenn es da zum Beispiel geht, was sind Transaktionen, was sind Kredite, die wir nicht vergeben dürfen, da machen wir sogenannte Due Diligences und diese Analysen kann dann, wenn etwas gegen unsere eigenen Richtlinien ist, dürfen wir es natürlich nicht machen, das entscheidet hier auch meine Abteilung und wir entscheiden auch, bezeichnen wir etwas als Umwelt, als environmentally sound, also ist das eine Transaktion, die wir als nachhaltig gelten lassen aus Umwelt- oder aus Sozialaspekten. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil wir es eben auch als unsere Aufgabe ansehen, diese Transformation zu einer emissionsarmen Wirtschaft und zu einer Wirtschaft, die einen nicht mehr diesen extensiven Umweltverbrauch hat, mit zu finanzieren und mit zu begleiten. Also das ist meine Aufgabe, diese drei Sachen, also Strategie, Umsetzung der Strategie weltweit über die Geschäftsbereiche hinweg und dann eben auch die Kontrollen, was wir als unter Umweltaspekten als akzeptabel und nicht akzeptabel erachten. Und das ist ein sehr breites Feld, aber ich habe eben nicht die eine gigantisch große Nachhaltigkeitsabteilung, sondern wir haben dann eben auch in den Geschäftsbereichen und in den Infrastruktureinheiten, in den einzelnen großen Regionen, wie zum Beispiel in den USA oder auch in Asien, Pazifik, also in Nordamerika, Südamerika, Asien, Pazifik, haben wir dann eben auch noch regionale Kompetenzzentren, so dass wir, und meine Aufgabe ist es mit meinem Team, das weltweit zu koordinieren, zu treiben und zu gestalten.
Also Sie sind sozusagen der Kopf und in den eigenen Unternehmen, weil um kurz das nochmal klarzustellen, es gibt 83.000 Mitarbeiter der Deutschen Bank und es gibt überall natürlich Dependancen und alle folgen der gemeinsamen Strategie, die von Ihrer Abteilung ausgeht, entwickelt
so
wird.
So soll es sein und es ist eben einer der Schwerpunkte im vergangenen Jahr, war zum Beispiel sicherzustellen, dass die einzelnen Regionen das auch umsetzen, beziehungsweise auch Strukturen vor Ort haben, dass sie es umsetzen können. Also es ist mittlerweile so, dass uns Notenbanken, Zentralbanken, Bankaufseher weltweit in einzelnen Ländern auf uns zukommen, sei es zum Beispiel Brasilien, sei es China, Philippinen, Mit ganz gezielten Anfragen zur Nachhaltigkeit. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir die Antworten darauf geben und auch das einhalten, was wir in der zentralen Strategie verankert haben. Und das ist ein großer Koordinationsaufwand, aber dieses Projekt im vergangenen Jahr war auch sehr fruchtbar, weil man irgendwann dann eine Blaupause hat, nach der die ganze Bank dann handelt. Und das ist eben das Schöne in einer Bank, dass man muss dann nicht durch große Parlamente und durch Riesenabstimmungsprozesse irgendwann mehr gehen, sondern dann wird das eben auch so gemacht und dann muss das eben auch umgesetzt werden. Und unsere Aufgabe ist es immer wieder, das zu koordinieren und zum Teil auch zu überwachen.
Jetzt gibt es ja jeweils zwei große Hebel, also zwei Möglichkeiten, auf die Umweltbilanz einzuwirken. Einmal im Unternehmen selber und über die Produkte. Also das ist dann nochmal aufgeteilt in Scope 1, 2 und 3. Aber wenn wir jetzt mal diese zwei Aspekte betrachten und erstmal vielleicht auf die eigene nachhaltige Ausrichtung eingehen. Ich habe auf der Homepage der Deutschen Bank gelesen, es gibt eine Zielsetzung. Jede Abteilung der Deutschen Bank soll den Muskel der Nachhaltigkeit stärken, sodass Nachhaltigkeit zur neuen Normalität in der Deutschen Bank wird. Was bedeutet dieses Muskelspiel konkret?
Das bedeutet das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir in den einzelnen Regionen, in den einzelnen Infrastruktureinheiten, in den unseren Geschäftseinheiten sehr, sehr viel Nachhaltigkeitskompetenz so aufbauen, dass es irgendwann zum normalen Teil wird. Also ich kann ja ein Kundenbedürfnis, eine Lösung für einen Kunden entwickeln aus der Perspektive des Kunden heraus und dabei auch immer den Umwelt- und den sozialen, den gesellschaftlichen Aspekt im Blick haben. Und das muss das Ziel sein. Das heißt also, wir müssen auch sehr viel auf Achtsamkeit, Aufmerksamkeit schaffen für die Themen intern. Und dafür haben wir eben dann auch sehr viele Gremien, in denen wir bestimmte Dinge dann diskutieren. So gibt es dann auch das Net Zero Forum, in dem betrachten wir Transaktionen, Kredite aus Sicht des CO2-Emissionen. Und so gibt es verschiedene Formen, wo wir dieses Bewusstsein dann eben auch schaffen und die uns dann helfen, das global umzusetzen. Das, was Sie ansprechen, Frau Backhaus, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind eine Bank, also wir sind kein Industriekonzern, kein Industrieunternehmen, bei dem das Industrieunternehmen in seiner eigenen, in seinem eigenen Betrieb natürlich die großen Emissionen hat, ja, und dann reduziert. Sondern wir als Bank sind da auch schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben allein in den vergangenen 10 Jahren unseren eigenen CO2-Ausstoß, also Scope 1, Scope 2 im Geschäftsbetrieb. Was haben wir bei den Immobilien an Energieverbrauch? Wie viel Energie verbrauchen wir als Deutsche Bank für unsere eigenen Geschäftsbetrieb, das haben wir um 80% reduziert. Also sind wir sehr weit gegangen. Dafür klopfen wir uns jetzt nicht ganz groß da auf die Schultern. Wir sind eine Bank, das ist eigentlich viel einfacher als für einen Industriebetrieb, der über Energieversorgung ganz anders nachdenken muss. Das nächste, was man dann sich anschauen muss, ist die Zulieferkette. Ja, das nennen wir bei uns jetzt die Scope 3 Emissionen 1 bis 14. Das ist das, was kaufen wir eigentlich von unseren Lieferanten ein und was liefern wir den Lieferanten? Und vergessen Sie jetzt mal einfach unsere Finanzprodukte und unsere Kredite. Und da liefern wir natürlich unseren Lieferanten, das ist ja die Finanzdienstleistung, die an sich ja erstmal schon fast CO2-frei ist. Und ich komme gleich dazu, was wir da haben, warum da der große Hebel ist. Trotzdem der große Hebel ist. Also wir haben bei unseren Lieferanten, das sind wir jetzt sehr gezielt angegangen, wir bekommen mittlerweile eben von unseren Lieferanten die eigenen, deren CO2-Daten, deren Umweltdaten und alles und schauen da viel genauer drauf. Wir fordern von jedem Lieferanten, der über 500.000 Euro im Jahr an uns liefert, fordern wir ein Rating und da werden die Ratinganforderungen gehen jetzt Jahr für Jahr, werden die restriktiver. Also da kann man auch viel managen, aber auch da machen wir uns nichts vor. Wir als Bank haben es dann relativ einfach im Vergleich zu einem Industrieunternehmen, das einkauft und verkauft und auch seine Produkte eine ganz andere Dimension haben.
Also wenn Sie von Lieferanten sprechen, eigentlich ganz kurz, sind das dann Geldtransporter oder was? Weil ich frage mich auch gerade, welche Produkte sind das dann eigentlich, die da geliefert werden?
Ja, es ist zum Beispiel Datenzentren. Also wir kaufen natürlich, wir müssen ja unsere Daten müssen ja irgendwo gespeichert werden. Eine Bank de facto sind Menschen und Daten. Ja, das ist also Eben, dann eigentlich ja, daher bin IT-Landschaft.
Ich bei dem Lieferanten hänge ich gerade da so ein bisschen.
Ja, aber der Lieferant ist dann wirklich zum Beispiel ein Data Provider, ein Data Center Provider, ja, bei dem wir einkaufen. Okay. Oder ein Lieferant ist unsere Kantinen. Wir bauen ja unser Essen nicht selber an. Oder unser Lieferant ist jemand, der Möbel hier für uns macht. Aber wenn wir reinschauen, ist das, oder zum Beispiel unsere Dienstwagen. Wir haben über 5000 Dienstwagen in Deutschland. Ja. Das heißt, wir haben überall Lieferanten, und da können wir uns natürlich sehr genau angucken. Bis vor ein paar Jahren hat das überhaupt keine Rolle gespielt, wie viel CO2 die produzieren. Da wussten wir das nicht mal so. Und das haben wir in den vergangenen Jahren im ersten Schritt dann gesagt, naja, wo sind denn jetzt die Daten? Und wir hatten die Daten nicht, dann mussten wir sie modellieren. Und modellieren ist immer schlecht, weil man da, ehrlich gesagt, es ist immer besser als gar nichts. Aber beim Modellieren merken sie relativ schnell, dass sie natürlich große Abweichungen haben von den Modellen. Ja, sowohl nach oben als auch nach unten. Und deshalb ist es wichtig, dass man irgendwann die eigenen Daten hat. Und da sind wir jetzt im vergangenen Jahr einen großen Schritt weitergekommen, dass wir von unseren großen Lieferanten jetzt auch deren CDP-Daten, das ist Carbon Disclosure Project, ist also, dass wir deren ureigenen Daten bekommen. Auch die modellieren dann wieder viel. Ja, wir leben immer noch in einer Welt von ganz vielen Modellen. Aber eben dort sehen wir jetzt mittlerweile eben auch, haben wir viel mehr Klarheit, und das managen wir auch unter. Also wir setzen auch Anreize für unsere Lieferanten oder Anforderungen an unsere Lieferanten, dass sie das runtermanagen. Und wir stellen eben auch fest, dass da eben schon ganz, ganz viel passiert. Das ist also nicht so, dass wir dann mit dem erhobenen Zeigefinger kommen müssen, sondern das ist ein Dialog, und man unterschätzt, das ist die positive Nachricht, was in vielen Unternehmen jetzt schon passiert. Also wenn ich das sehe, ich bin ja sehr viel unterwegs bei Kunden auch, war jetzt im Herbst vergangenen Jahres, allein in Deutschland war ich in Stuttgart, München, in Bielefeld, Düsseldorf, bei vielen Kunden, wenn wir sehen, wie die mittlerweile ihre eigenen Emissionen, ihren Umweltverbrauch berechnen können, wie die daran arbeiten, welche Klarheit die mittlerweile haben. Das ist immer das Erste, sich Klarheit und Transparenz darüber zu schaffen, was man eigentlich macht, was die externen Kosten des eigenen Wirtschaftens sind, dann passiert da sehr, sehr viel. Aber ehrlich gesagt spielt da gar nicht die Musik für eine Bank. Ja, das ist, jetzt werden Sie fragen, wo spielt die denn dann? Mhm. Und ich gebe Ihnen ein Zahlenbeispiel. Wenn wir unseren eigenen Geschäftsbetrieb nehmen, dann sind das gerade mal im Jahr nicht mal mehr 60.000 Tonnen CO2, die wir produzieren. Ist immer noch viel, aber es ist relativ gering. Wenn wir unsere Lieferanten uns ansehen, dann sind wir schon, also alles, was ich vorhin gesagt habe, das nennt man dann Scope, also Scope 1 und 2, das sind wir selber, das sind dann nicht mal 60.000. Scope 3, 1 bis 14, das sind unsere Lieferanten vor allem, da sind wir dann schon bei rund 1,7 Millionen Tonnen. Also 60.000 zu 1,7 Millionen Tonnen, das ist ein Riesenunterschied. Was aber entscheidend ist unsere Scope 3, 15 Emissionen. Das ist nämlich das, was finanzieren wir als Bank mit unseren Krediten und künftig auch mit unseren Anleiheemissionen. Mhm.
Jetzt würde ich gerne
an wirtschaftlicher Aktivität und an CO2-Emissionen. Und das, um das noch abzuschließen, da sind wir jetzt bei einem Wert, die wir aktuell finanzieren, von rund 30 Millionen. Und wenn wir sogar das, was wir committed haben, also was Kunden an Kredit bei uns ziehen könnten, dann ist der Wert über doppelt so hoch. Das heißt also, 30 Millionen im Vergleich zu 1,7 Millionen Tonnen, im Vergleich zu 60.000 Tonnen, dann weiß man, wo die Musik für eine Bank spielt.
Jetzt fliegen mir ganz viele Zahlen um den Kopf. Aber ich würde gerne, bevor wir auf diesen wichtigen Punkt zu sprechen kommen, nämlich die Finanzprodukte oder Finanzdienstleistungen, also die ja auch Treiber sind für die Transformation, würde ich gerne noch mal eben bei den ersten beiden Zielen bleiben, nämlich im Unternehmen. Weil ich gesehen habe, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich auch selber engagieren und spenden können in den, zum Beispiel in How We Live Umweltprodukte der Deutschen Bank. Das sind sehr wichtige Projekte, auch für die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima sind ja solche Projekte ganz wichtig, so Corporate Social Responsibility Projekte. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen, was dahinter steckt.
Ja, es geht natürlich darum, immer wieder auch selber Vorbild zu sein. Und das Schöne ist, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die da sehr, sehr genau drauf gucken. Mhm. Und wir immer wieder versuchen, diese Dinge dann auch abzuarbeiten, zu fördern. Das fängt mit einem Dienstfahrrad an. Das fängt mit nachhaltigen Produkten an, die wir intern anbieten. Oder dass es damit anfing, dass sie kriegen hier in der Taunusanlage in Frankfurt zum Beispiel, kriegen sie kein Plastik mehr verkauft. Also sie können keinen Plastikbecher ihren Kaffee nicht in irgendein Gefäß kaufen, in einen Pappbecher oder sonst was, sondern gibt es einen Recap. Und sie kriegen diese ganzen Plastiksachen nicht mehr. Und das sind alles so die Sachen, die einen auch, da glaube ich sehr daran, dass das auch aus dem Unternehmenskreis kommen muss. Da können wir auch noch viel tun. Wir arbeiten jetzt daran, dass wir eine grüne Kantine werden, dass man eben auch diese Prädikate dann bekommt. Und das sind immer wieder Projekte, in denen wir das umsetzen, bei denen wir selber Vorbild sein wollen. Das muss man auch, weil wenn wir zu Kunden gehen, die zeigen uns natürlich dann auch, sie haben es vielleicht gesehen, im vergangenen Jahr haben wir dann selber für uns einen Transition-Plan, also einen Transformationsplan. Wie wollen wir emissionsfrei werden in allen Bereichen, vom eigenen Geschäftsbetrieb bis zu unserem Kundengeschäft? Und den haben wir auch aus einem Grund gemacht. Wir verlangen von unseren Kunden jetzt auch Transformationspläne, da müssen wir doch selber einen haben. Und das ist immer, steht dahinter, und das ist eben auch, wenn wir Vorbild sein wollen nach draußen, müssen wir auch nach innen Vorbild sein, das verlangen auch unsere Mitkolleginnen und Kollegen.
Ja, ich habe auf der Jahreskonferenz der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima mit dem Nachhaltigkeitsmanager von BayWa gesprochen, und der hat gesagt, dass es eine Riesenhilfe ist, wenn der Finanzmarkt sich wandelt. Also dass sozusagen, wenn die Impulse vom Finanzmarkt auskommen, wäre das für Unternehmen und auch für die Industrie eine ganz große Unterstützung. Inwiefern kann die Deutsche Bank da Impulsgeber und Treiber sein?
Ich gebe dem recht, wir können sehr viele Impulse setzen und treiben, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir die Banken nicht, die Rolle der Banken nicht zu groß schreiben, weil es funktioniert nur, wenn alle zusammengehen und wenn wir es schaffen, und das muss am Ende eigentlich das Ziel sein, dass wir das, was wir an Kosten gesamtwirtschaftlich, umwelttechnisch erzeugen, auch im sozialen Bereich, dass wir diese Kosten in das Wirtschaften, in die Preise für die Produkte integrieren. Das ist eigentlich das Ziel. Das heißt zum Beispiel, es wird nicht funktionieren, wenn wir sagen, die Banken dürfen CO2 nicht mehr finanzieren, die fahren das jetzt alle runter. Wenn wir das alleine machen und der CO2-Preis nicht steigt währenddessen und wenn es nicht ganz klare Anreize vom Staat gibt, das kann auf der Preisseite sein und muss vor allem über den Preis funktionieren, da bin ich sehr marktwirtschaftlich gläubig in der Hinsicht, dass ich einfach sage, da bin ich Freiburger Schule, nämlich setzt der Staat muss den Ordnungsrahmen setzen. Wenn der Staat den Ordnungsrahmen setzt, dann werden die Menschen über den Preis, über den CO2-Preis auch das richtige Handeln machen, und das können wir dann mit unserer Kreditvergabe auch sehr unterstützen, indem wir zum Beispiel CO2, und das machen wir bereits, CO2 in unsere Entscheidungsprozesse integrieren. Wie funktioniert das? Das heißt, jeder Kredit wird mittlerweile berechnet. Ab einer gewissen Größenordnung berechnen wir, wie viel CO2-Emissionen finanzieren wir damit. Das sind natürlich auch wieder viele Modellrechnungen. Da gibt es einfach auch noch, ist auch alles sehr fehleranfällig noch. Aber es ist schon mal etwas, wir bewegen uns auf den richtigen Weg und die Fehleranfälligkeit wird ständig geringer, weil wir ständig neues Wissen haben, auch als Finanzbranche. Das macht nicht die Deutsche Bank alleine, sondern das machen mittlerweile die großen Banken weltweit und in Deutschland sehr viele Banken, die sich der sogenannten Net Zero Banking Alliance angeschlossen haben. Und wir arbeiten eben gemeinsam daran, wie berechnen wir das, aber nicht nur das, sondern auch, wie managen wir das runter. Und das heißt, dass wir unseren Kunden auch Anreize setzen und von unseren Kunden auch verlangen, dass sie ihre eigenen CO2-Emissionen im ersten Schritt messen können. Und im zweiten Schritt sie dann auch runtermanagen. Und da können wir Banken die richtigen Anreize setzen. Und das ist unsere Kreditvergabe. Schon allein, wir haben zum Beispiel einen absoluten Zielpfad für CO2 für die Öl- und Gasindustrie. Das heißt, wir werden über die Jahre immer weniger CO2-Emissionen im Öl- und Gasbereich finanzieren können. Das wissen unsere Kunden mittlerweile. Das sehen die. Und die wissen auch, die Deutsche Bank wird unsere Kredite sehr genau ansehen. Danach, wie ist denn, haben wir einen eigenen CO2-Zielpfad nach unten? Und wie sehen unsere eigenen CO2-Emissionen aus? Und wir sehen uns da aber eben nicht als diejenigen, die sagen, entweder macht ihr das oder sonst schmeißen wir euch raus, sondern wir sehen uns als diejenigen, die mit dem Kunden zusammen, mit unseren Kunden zusammen das versuchen zu erarbeiten, auch zu sehen, wo ist der Investitionsbedarf. Und da steckt dann wieder das Geschäft für eine Bank. Wir sind ein Finanzierungshaus, eines der global wirklich führenden Finanzierungshäuser. Unsere Kompetenz in diesem Bereich ist extrem hoch, wenn es um komplexe Finanzierungen geht. Und Sie haben ja am Anfang schon gesagt, welchen Finanzierungsbedarf hier entsteht. Der geht in die Billionen. Und da müssen Banken diesen Finanzierungsbedarf leisten. Das heißt, wir müssen bewerten, wie sind Transformationspfade von Unternehmen und müssen am Ende auch Entscheidungen treffen, mit wem wollen wir auf Dauer noch zusammenarbeiten. Das werden die Unternehmen sein, die sich einem strikten Transformationspfad auch verschrieben haben. Und wir werden am Ende haben wir im Rahmen unserer eigenen Zielfaden dann die Freiheit zu sagen, hier allokieren wir unser CO2 oder dort allokieren wir unser CO2, was wir noch zur Verfügung haben, was wir noch finanzieren können.
Aha, aber ich meine, da ist doch die Bank ein maßgeblicher Treiber für die Transformation. Weil sie, also natürlich müssen alle zusammen an Strategien arbeiten, weil sie auch sagten, wir brauchen einen CO2-Preis. Aber die Bank, wenn sie sagen, sie geben Kredite zum Beispiel nicht nur aufgrund von Risiko und Rendite, sondern auf der Basis von ökologischen Aspekten, das ist doch ein enormer Hebel für die Zukunft.
Ja, aber jetzt komme ich wieder zurück. Mhm. Dieser Hebel ist begrenzt, wenn Banken das im Alleingang machen. Warum ist das so? Mhm. Nehmen wir jetzt wieder die Öl- und Gasindustrie. Öl und Gas und auch Kohle ist sehr, wirft sehr schnell große Summen an Gewinn ab. Mhm. Und gleichzeitig können die Kredite immer sehr leicht besichern, diese Industrien, diese Unternehmen. Das heißt, wenn wir es nicht finanzieren, kommt einfach jemand anders und finanziert es. Mhm. Was dann passiert ist, unser Einfluss auf das Unternehmen ist weg. Und machen wir uns nichts vor. Geld gibt es da draußen für Öl, Kohle und Gas zuhauf. Dann steigen vielleicht die Refinanzierungskosten dieser Unternehmen. Aber wenn ich sehe, wie leicht es für Unternehmen in dieser Industrie ist, sich zu refinanzieren, dann müssen wir sehr aufpassen, dass wir Banken uns nicht einfach verabschieden und die Welt weiterhin CO2 genauso viel verbraucht, Öl und Gas und Kohle genauso viel verbraucht wie vorher. Mhm. Das ist ehrlich gesagt kein unrealistisches Szenario und ein sehr gefährliches Szenario. Warum? Weil dann am Ende eine der Kontrollmöglichkeiten, und ich betone das Wort eine, wir müssen aufpassen, nicht immer zu sagen, die Banken, wenn die das dann machen, dann wird das schon passieren. Mhm. Wenn wir einfach uns rausziehen, dann werden andere einspringen, die weit geringere Kriterien haben als wir. Und dann werden diese Unternehmen so weitermachen wie vorher. Und dann wird das Öl und Gas weiter an dem Markt sein. Und es gibt durchaus Szenarien. Ich hatte kürzlich eine große Fondsgesellschaft hier, die ein eigenes Transformationsmodell gemacht hat. Danach kann ich Ihnen sagen, ist in 10 Jahren der Öl und Gas und Kohle verbraucht. Kohle vielleicht geht runter, aber Öl und Gas nicht. Das ist keine Welt, in der wir eigentlich leben wollen. Aber dann hätten wir eine Welt, in der die Banken, wir als Banken, und das muss uns klar sein, wir haben die Net Zero Banking Alliance, 40% des globalen Bankensystems engagieren sich, haben sich dort selbst verpflichtet. Das sind die großen Banken weltweit. Dann haben sich die großen Banken weltweit verabschiedet von diesen Kunden zum Teil. Oder haben ihre Exposure, ihre Kredite stark zurückgefahren. Aber der Einfluss, den sie damit haben, ist weitaus geringer geworden. Aber das Öl und Gas wird trotzdem verbraucht und nichts ist geschehen. Also das ist ehrlich gesagt das schlimmste Szenario, was ich mir vorstellen kann. Es ist kein gutes Szenario, sondern wir müssen, da komme ich wieder zurück, alle an einem Strang ziehen. Es wird nicht uns Banken gelingen, den Öl- und Gasverbrauch auf dieser Welt zu verringern. Das wird nur über den CO2-Preis am Ende, nicht nur über den CO2-Preis passieren, aber wir können diesen Prozess unterstützen und haben uns auch verpflichtet, diesen Prozess zu unterstützen. Aber wenn wir mal gucken, wo der CO2-Preis heute ist für eine Tonne Emissionen, dann ist er noch viel zu gering. Mhm. Steht jetzt hier, wenn auf dem europäischen Markt, müsste ich mir gleich nochmal angucken, aber es pendelt im vergangenen Jahr irgendwo immer zwischen 80 und 100 Euro die Tonne. Wenn Sie dann diese freiwilligen Zertifikate sehen, das geht von 50 Cent bis 35 Euro. Ja, und wenn Sie, kürzlich habe ich mal eine Tonne CO2 Carbon Capture, wie es sich nennt, also wirklich CO2 aus der Atmosphäre heraus, ist mir angeboten worden für 2027 zum Preis von 700 Euro die Tonne. Mhm. Also das sind dann die Realitäten. Und wir müssen uns mal fragen, wenn da nichts passiert, und das sind nicht die Banken, es wird nicht über das Finanzsystem passieren, dass der Preis für CO2-Emissionen stark steigt. Das können nur Staaten am Ende in der gemeinsamen Koordination schaffen.
Ja, und neben den ökologischen müssen da die sozialen Aspekte eben halt auch noch mit bedacht werden. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung, vor der wir alle stehen und die Sie ja auch gerade nochmal gezeichnet haben. Also es ist ja Wahnsinn, welche Strategien entwickeln denn die Banken? Also was kann man denn dagegen tun? Man muss weiter dann jetzt doch noch die fossilen Energien mitfinanzieren, um nicht rauszufliegen sozusagen aus dem ganzen System?
Wir haben uns einen Zielpfad gegeben. Der Zielpfad Bis 2030 ist ganz klar. Wir wissen genau, wie viel, das ist eine Reduktion von rund, in den meisten Sektoren von rund 30% an CO2. Und dann geht es steil runter auf bis zu 0% je nach Sektor. Bis zu 0 Tonnen je nach Sektor. Mhm. Also bis eine komplette Reduktion je nach Sektor. Aber wir können, es ist ganz klar, wir müssen, Sie sagen, wir müssen wir das finanzieren, sondern wir haben hier als Bank, haben wir die Bereitschaft demonstriert, dass wir diesen Weg, den zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland bis 2045 CO2 emissionsfrei zu sein, vorgegeben hat, haben wir gesagt, den gehen wir mit. Aber im Rahmen unseres Zielfahrts werden wir das weiter finanzieren, weil es eben auch die Realität auf dieser Welt ist. Also jeder von uns, die Entkopplung von Wirtschaftswachstum, CO2-Emissionen und Umweltverbrauch ist nicht so weit fortgeschritten, bei weitem nicht, wie sie hätte fortschreiten sollen. Jeder von uns, wenn er morgens aufsteht, hat wahrscheinlich schon CO2 verbraucht, weil sie wahrscheinlich irgendwo beim Heizen ihrer Wohnung oder beim Warmwasser irgendwo schon wieder CO2-Emissionen erzeugt haben. Und dann geht das durch den ganzen Tag weiter. Und es muss so sein, dass wir zu einer zirkularen Wirtschaft kommen. Wir als Deutsche Bank wollen diese zirkulare Wirtschaft auch finanzieren. Da sehen wir unser Ziel. Aber das ist eben nicht von einem Tag auf den anderen den Hebel umstellen, sondern es heißt wirklich, das zu begleiten und sehr viel Wissen da reinzubringen. Und Sie haben gerade eben etwas gesagt, was sehr wichtig ist, das ist der soziale Aspekt des Ganzen. Diese ganze Frage der Transformation der CO2-Emissionen ist eine hochsoziale, aus mehreren Gründen. Wir haben einerseits ein weltweites Thema hier, nämlich, dass die armen Länder auf dieser Welt, die ärmeren Länder auf dieser Welt, also wenn Sie teilweise in afrikanische Länder gehen, Elfenbeinküste, oder da sind sie unter einer Tonne zum Teil beim CO2-Verbrauch pro Kopf und Jahr. Wir in Deutschland sind so bei rund 8 Tonnen pro Kopf und Jahr, und in Amerika sind sie fast doppelt so hoch pro Kopf und Jahr. Das ist eine soziale Frage, und wir sehen ja mittlerweile die Folgen des Ganzen. Sie haben in Ihrer Anmoderation das Wetter und die Wetterereignisse besprochen und das wärmste Jahr des Jahres. Die Folgen, die Kosten des Ganzen tragen gerade in vielen Fällen die ärmeren Länder. Und das ist eine soziale Frage, die weltweit entsteht. Wir haben eine soziale Frage im eigenen Land. Sehen wir schon beim ganzen Heizungsgesetz und bei dem ganzen Umbau unserer Heizung, wie sehr dann geklagt wird. Und wir selber wissen, dass 30% unserer Immobilien, 25% unserer Immobilienbesitzer den Umbau ihrer Immobilie hin zu einer Top-Energieeffizienz nicht aus eigenen Stücken schaffen werden. Also ist auch hier eine soziale Frage. Und wir haben die Generationenfrage. Und die ist auch extrem wichtig, weil wir verbrauchen gerade den Planeten auf Kosten unserer zukünftigen Generationen und lassen denen dann irgendwann gar keine andere Wahl mehr, als im Schnellverfahren zu einer zirkulären Wirtschaft zu kommen. Und das wird Verteilungskämpfe überall erzeugen auf der Welt. Und wir wissen, dass Verteilungskämpfe am Ende auch in Kriegen enden. So, und ich höre jetzt mal hier auf, weil sonst wird es irgendwann ganz traurig.
Ich bin jetzt auch gerade ganz kurz natürlich sprachlos. Das sind jetzt auch keine neuen Themen, die Sie angesprochen haben. Das ist uns ja allen eigentlich auch bewusst. Das ist ja nochmal die eine Sache. Die Frage ist immer nur, welche Lösungen finden wir dafür und wie schnell? Das ist ja auch immer eine Frage der Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und auch da müssen wahrscheinlich dann alle jetzt mehr treiben. Welche Erfahrungen machen Sie denn eigentlich bei der Deutschen Bank, wenn wir jetzt mal von den großen Playern, also den Öl- und Gas-starken Industrien absehen, sondern bei den Kundinnen und Kunden bleiben? Also es gibt ja schon laut Umfragen immer mehr Menschen, die ein Interesse daran haben, mit nachhaltigen Geldanlagen auch einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. Also es gibt ja schon Menschen, die wollen alle auch mitwirken. Merken Sie das bei der Deutschen Bank auch?
Ja, das merken wir sehr, weil wir mittlerweile merken, eben, das ist eines der Top-Argumente für Kunden, wo sie investieren wollen, was für sie entscheidend ist. Und gerade in Europa ist es, der Nachhaltigkeitsaspekt spielt eine große Rolle. Und das sehen wir in Europa auch, dass die nachhaltigen Fonds, und da gibt es ja gewisse Staffelungen, immer mehr nachgefragt werden und stärker wachsen als die traditionellen Fonds. Das hat im letzten vergangenen Jahr einen gewissen Rückschlag erhalten, weil plötzlich die Öl- und Gasindustrie durch die ganzen Entwicklungen mit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine natürlich die Öl- und Gasindustrie, die sehr hat profitieren lassen an den, bei den Aktienkursen. Und dann merken sie schon, dass Anleger unruhig werden, wenn irgendwelche Bereiche eben schnell profitieren. Da ist dem Einzelnen sein eigenes Portemonnaie oft leider dann wieder sehr viel wichtiger. Und es ist einfach ein Faktum als das allgemeine öffentliche Gut Klimaschutz. Und trotzdem muss ich sagen, ist die Bereitschaft sehr, sehr groß und da entwickelt sich ganz, ganz viel. Und ich komme aber auf eben den Punkt, dass ich gerade gesagt habe, wir können natürlich darüber klagen, dass jetzt Menschen sagen, ich investiere wieder in gewisse Bereiche. Aber wir müssen uns eins fragen, wie die Zukunft unserer Wirtschaft eigentlich aussehen soll. Ist das eine, bei der es immer mehr zum Ressourcenmangel und zu Verboten und zu staatlichen Eingriffen kommt, bei der gewisse Ressourcen dann, haben wir ja erlebt beim Beginn des Ukraine-Kriegs und als dann die Nord Stream 1 und 2 dicht waren, Nord Stream 2, der nicht mehr zu Ende gebaut wurde und Nord Stream 1 dann dicht war, dann wurden ja auch Szenarien mal gespielt, dass es Rationierung geben müsse bei Gas und was das bedeuten würde. Ist das eine Welt, in die wir uns bewegen wollen oder wollen wir eigentlich in eine Welt uns bewegen, in der wirtschaftliche Aktivität und Emissionen eben voneinander sehr viel stärker getrennt sind und wir in einer Kreislaufwirtschaft sind, die innovativ ist. Und deshalb werden wir über Verbote das Problem nicht lösen können. Und das heißt aber am Ende wieder, wir brauchen jeden und auch die Verbraucher. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ist für mich persönlich immer ein wichtiges Beispiel, ist der Fleischkonsum, der eine katastrophale Umweltbilanz hat, nicht nur ein ethisches Problem hat wegen der Massentierhaltung, sondern eben auch eine katastrophale Umweltbilanz. Wir würden viele Biodiversitätsprobleme auf dieser Welt lösen können, wenn wir Menschen weitaus weniger Fleisch konsumieren würden. Und das würde uns alle gesünder machen und würde eigentlich viele Probleme lösen. Dafür müssen dann die Anreize gesetzt werden. Und das heißt, wer Fleisch konsumieren will, muss dann auch den entsprechenden Preis dafür zahlen, dass die Kosten abbildet. Und wenn die Kosten abgebildet werden, dann wird der Fleischkonsum auch entsprechend zurückgehen. Ist am Ende aber auch wieder eine sehr große Frage. Wir sehen ja schon, welche Emotionen so etwas auslösen kann. Selbst wir erinnern uns ja vielleicht vor ein paar Jahren, als die Grünen da mal den Veggie-Tag ausgerufen haben, das fühlen Menschen dann sofort als einen Eingriff in die Freiheit. Am Ende haben wir die Frage ist, gibt es Eingriffe in die Freiheit oder wird es einfach eine Ressourcenknappheit geben, die wir dann auch im Teller spüren?
Ja, und man muss dann einfach auch mal dem ganz wahrheitsgetreu ins Auge blicken, dass Freiheitseinschränkungen gibt es so oder so. Also entweder wir müssen selber dafür sorgen, dass wir in einer Welt leben, in der wir uns etwas freier bewegen können, aber wir werden aufgrund von Wetterextremen oder von Einschränkungen sowieso uns verändern müssen. Und viele empfinden das halt als Freiheitseinschränkungen. Es geht ja nur darum, wie gestalten wir das?
Ja, finde ich übrigens ein eigenartiges Freiheitsverständnis. Ich komme zurück zu der Frage der Generationengerechtigkeit. Wenn man Freiheit, ich habe immer von meinem Vater gelernt, deine Freiheit endet da, wo du die Freiheit anderer einschränkst. Mhm. Wir schränken gerade massiv den Spielraum künftiger Generationen, also deren Freiheit zu handeln, ein.
Und der Menschen im globalen Süden auch.
Der Menschen im globalen Süden sowieso. Also nur durch das Phänomen, dass die Kosten dessen, was wir tun, nicht unbedingt tragen. Wobei, wir haben es jetzt gesehen bei den Hochwasser im Norden unseres Landes. Haben wir ja mal gesehen, die tragen gerade die Kosten, die hier klimabedingt andere erzeugt haben. Übrigens, die Bilanzen können Sie im Relativ, habe ich ja am Anfang gesagt, welche Länder wie viel pro Kopf, das wird man sehr ablesen können. Und diese Gerechtigkeitsfrage bringt der globale Süden, ich war ja vor Weihnachten auf der globalen Klimakonferenz in Dubai, das ist ein Riesenthema bereits. Und das wird ein immer größeres Thema werden, weil wir wissen schon, das zeigen alle Klimamodelle. Wir hatten ja dort Johann Rockström vom Potsdam Institute for Climate Impact Research, hatten wir als Gastredner auf unserer Veranstaltung auf der COP, unserer Kundenveranstaltung. Der hat das sehr, sehr klar gemacht. Alle führenden Klimamodelle führen erstmal dazu, dass die Temperatur erstmal stärker ansteigen wird und damit auch die Katastrophen. Und da kann ich Claudia Kempfert natürlich, die Sie am Anfang zitiert haben, nur recht geben. Also wir wissen es längst. Es ist sonnenklar, dass natürlich eine wärmere Erdatmosphäre mehr Wasser aufsaugt, weniger Wind am Ende erzeugt und dann es zu Trockenheiten kommt, weil es weniger Austausch in der Atmosphäre gibt und dass sich dann in anderen Regionen das abregnet. Es wird mehr Wasser in der Atmosphäre sein, das sich auf weniger Stellen dann abregnet. Und das wird zu massiven Folgen führen. Und wenn wir diese nicht mal in den Blick haben, und jetzt komme ich zu diesem Freiheitsbegriff, den manche hier sagen, die es ja als offenbar einen etwas höheren Fleischpreis dann schon als Freiheitseinschränkung sehen würden, dann muss ich einfach sagen, naja, das ist einfach, diejenigen, die das sagen, wollen einen Freiheitsverzicht, verlangen, dass künftige Generationen auf Freiheit verzichten. Ich sage dazu immer, wir bringen unseren Kindern bei, dass sie die Geburtstagstorte teilen sollen und nicht, bevor die Gäste kommen, einfach mal in sich hineinschlingen und die Gäste gucken dann in die Röhre, sondern wir sagen allen, ihr müsst teilen, ihr nehmt Rücksicht, man teilt, das ist einfach so. Aber über die Generationen hinweg teilen wir überhaupt nicht im Moment, sondern wir verfrühstücken einfach die Zukunft unserer Kinder. Und am Ende wird es, man nennt das Verzicht, wir verzichten den ganzen Tag. Wenn ich das eine kaufe, verzichte ich auf was andere, weil das andere kann ich mir möglicherweise nicht mehr leisten. Wenn ich etwas lerne, verzichte ich auf Freizeit. Wenn ich arbeite, verzichte ich auf Freizeit. Also wir tun gerade so, als sei das Verzichtsmodell so als was Furchtbares, sondern wir müssen den ganzen Tag Verzichtsentscheidungen treffen. Und je mehr Ressourcen wir auf dieser Welt verbrauchen, je mehr Emissionen wir in die Umwelt pusten mit dem, was wir tun, desto mehr werden künftige Generationen verzichten müssen. Und das ist denkbar ungerecht.
Ja, und wir sind uns alle dessen so bewusst, aber es scheint nicht überall anzukommen. Aufgrund zum Beispiel eines falschen Freiheitsbegriffes, wie Sie das gerade sagten. Das finde ich ganz spannend.
Ja, und aufgrund der Tatsache, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir es nicht geschafft haben, das Konzept ist mittlerweile über 70 Jahre alt, die externen Kosten unseres Wirtschaftens zu internalisieren. Und das ist Marktversagen. Und dieses Marktversagen kann nur der Staat lösen. Und das hat auch der Staat nicht gelöst, also haben wir auch Staatsversagen. Wenn wir es nicht schaffen, dass Kosten und Ertrag zusammenhängen, das Nutzen einer Leistung mit den realen Kosten des Wirtschaftens verbunden wird, dann wird uns dieser Wandel nicht gelingen, weil es dann immer der Einzelne sagt, was bringt es denn, wenn ich jetzt CO2 spare, ich fange an mit dem Einzelnen, wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse, verändert sich die Welt auch nicht. Dann sagen wir einfach, ja, wenn wir als Deutschland das machen, dann machen die anderen EU-Länder das nicht, das bringt doch auch nichts. Ja, wenn wir das als Europa machen, dann bringt das auch nichts. Wir müssen das alle zusammen machen. Ja, wir alle zusammen werden es aber als Weltgemeinschaft nicht hinkriegen. Diese Weltgemeinschaft ist gerade so zerstritten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also wird gar nichts passieren. Und das ist das Problem, was wir gerade sehen. Und wenn wir das nicht in Angriff kriegen, werden wir das Problem nicht lösen, sondern dann werden nur Katastrophen uns dazu bringen können, dass wir es am Ende lösen. Und genau das sollten wir doch zusammen verhindern und unseren Beitrag leisten. Genau. Und darin sehe ich übrigens auch eine Chance, um mal aus dem Düsteren wegzukommen. Gerade wir als Deutschland mit der Stärke in der Umweltpolitik, in Umweltgütern, in Industriegütern, in Umwelttechnologie haben wir eine Stärke. Wenn wir diesen Wandel hinkriegen, dann werden alle darauf schauen, was wir gemacht haben.
Super, das können wir so stehen lassen, auch mit diesem Hoffnungsschimmer, sagt Jörg Eigendorf, er ist Chief Sustainability Officer der Deutschen Bank. Vielleicht noch kurz zum Schluss, weil Ihr Weg hin zu diesem Chief Sustainability Officer ist sehr spannend, vor allen Dingen aus meiner Perspektive als Journalistin. Sie waren Journalist, Herr Eigendorf, zwar lange und sehr erfolgreich. Wie sind Sie jetzt in diese Position gekommen? Also warum sind Sie zur Deutschen Bank gegangen?
Also es sind eigentlich zwei Transformationen. Zur Deutschen Bank bin ich 2016 gekommen, als ich die Konzernkommunikation übernommen habe. Und dabei war in meinem Portfolio auch die Marke, die soziale Verantwortung und die Nachhaltigkeit drin. Also soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit haben wir schon bei uns etwas getrennt. Und das hat mich sehr gefreut, weil das Thema Nachhaltigkeit seit meiner Jugendzeit eigentlich etwas ist, was mich sehr, sehr treibt. Und ich wollte auch mal Forstwissenschaft studieren und dann wollte ich Biochemie studieren und dann ist daraus Volkswirtschaft und Journalismus geworden. Es ist also ein großer, großer Umweg. Und dann war irgendwann klar, dass in meinem Portfolio, was ich hatte mit Kommunikation und Nachhaltigkeit, dass so Nachhaltigkeit so viel Fokus braucht, dass ich die Kommunikation abgeben möchte. Und da habe ich auch wirklich von mir aus unseren Vorstandschef, an den ich ja direkt berichte, gebeten wirklich, dass ich das abgeben kann, um mich einzeln allein auf Nachhaltigkeit zu konzentrieren. Ich habe also 6,5 Jahre Zeit gab, mich bei der Nachhaltigkeit dann intensivst einzuarbeiten als Kommunikationschef, um dann die Kommunikation zurückzulassen, bin zur Nachhaltigkeit gekommen. Das war jetzt nicht ursprünglich geplant, aber so ab 2021 war mir klar, dass es dahin gehen muss und habe jetzt eigentlich die zweite Transformation für mich in meinem Berufsleben hinter mir. Jetzt kommt die volkswirtschaftliche, das volkswirtschaftliche Studium kommt mir jetzt, kam ja auch im Journalismus sehr zugute, kam ja auch in, als Kommunikationschef zugute. Aber insgesamt ist es eigentlich für mich eine sehr schöne Entwicklung und mit einer extrem steilen Lernkurve. Und das ist die, das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Zur Deutschen Bank damals zu wechseln, war auch der Grund, wenn wir diese Institution, die wichtigste Bank des Landes, sich da einbringen zu können in einer Rolle. Und wir erinnern uns 2016, wo die Deutsche Bank da stand, das war Krise. Und mit dazu beitragen zu können, dass wir als Bank auf dem richtigen Weg kommen, wieder sind und uns weiterentwickeln in die richtige Richtung. Wir haben einfach sehr, sehr viel Einfluss auf das, was in unserem Land passieren können. Passiert in der Wirtschaft. Wir haben als Einfluss als Ideengeber auch für die Politik, als diejenigen, die sehr, sehr viele Informationen haben. Wir sollten es allerdings auch nicht übertreiben. Habe ich hoffentlich auch dargestellt, dass Banken auch sehr viele Grenzen haben und absolut, auch sehr stark reguliert sind. Mhm. Aber diese Rolle, damit beitragen zu können, das ist eigentlich eine sehr, finde ich, sinnstiftende Rolle. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, in dieser Funktion das vorantreiben zu können, mit vorantreiben zu können. Das war bei der Kommunikation so und es ist genauso jetzt bei der Nachhaltigkeit. Und es ist noch ein Riesenfeld und noch ein weiter Weg, den wir zu gehen haben.
Ja, das heißt, die Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr groß und sie sind dann eher in der Umsetzung jetzt gerade, wo wir am Anfang sagten, die Erkenntnis haben wir ja, dafür sind ja auch Journalisten unter anderem zuständig. Jetzt geht's ans Umsetzen und das tun sie bei der Deutschen Bank. Jörg Eigendorf, ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Bockhaus.
Jörg Eigendorf ist der Chief Sustainability Officer der Deutschen Bank und das Thema Nachhaltigkeit und Finanzen, haben wir gerade gehört, hat ihn schon als Journalist jahrelang begleitet. Jetzt sorgt er dafür, dass sich die Deutsche Bank, das größte Kreditinstitut Deutschlands, nachhaltig und sozial aufstellt, nach den sogenannten ESG-Kriterien, also Environment, Social and Governance. Und da ist noch viel zu tun, aber es wurde auch schon viel getan. Sie hören gerade global den Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, eine Stiftung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Wir sprechen ja hier mit vielen wichtigen, tollen Menschen, die maßgeblich den Transformationsprozess hin zu einer Klimaneutralität gestalten und beschleunigen. Und wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint dann immer eine neue Folge. Und wenn Sie Anregungen haben, gerne in die Kommentarspalte oder an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören.